Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Früher war alles besser, sogar die Jugend. Zumindest sagen das die Alten. Doch schon Konrad Adenauer wusste, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, sie kriegen keine besseren. Heute erzählt uns Sarah-Lena Debus vom Bergischen Schultechnikum, warum die Alten mit ihrer Einschätzung falsch liegen und wie man junge Menschen für MINT-Themen begeistert. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo@bergisch.io. Dann mal los.
Herr Dehler.
Herr Meyer.
Da sind wir wieder. Folge Nummer 6 von unserem Digitalisierungspodcast Digitalisierung im Bergischen Land. Bevor wir wieder mal mit einem fantastischen Gesprächspartner bzw. einer fantastischen Gesprächspartnerin einsteigen, möchte ich noch eine Sache nachholen. Weil wir beim letzten Mal, bei unserer letzten Folge, gleich mit einer guten alten Tradition sofort auch wieder gebrochen haben. Und das möchte ich noch kurz nachholen. Wir haben uns beim letzten Mal unterhalten und ich habe dir nicht die berühmt-berüchtigte Bergisch-IO-Tasse überreicht.
Martin, ja. Herzlichen Dank.
Ich weiß, du wolltest mit Sicherheit das Gleiche mit mir machen, deswegen habe ich mir auch eine mitgebracht.
Hervorragend, dann haben wir jetzt endlich auch mal unsere eigenen Tassen.
Gesprächspartner von, jetzt verraten wir ja schon fast zu viel, bei Bergisch.io bekommen die berühmte Bergisch.io-Tasse, haben wir beim letzten Mal verpasst. Und bevor sich jemand beschwert und genau hinhört, wollte ich das kurz nachholen.
Das ist sehr lieb von dir, Martin. Das herzlichen Dank, es rührt mich.
Ja, so soll es sein.
Gut, unser heutiger Gast, schauen wir mal, ob sie sich auch eine Tasse verdient. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. wir haben heute eine Frau bei uns, Sarah-Lena Debus heißt sie. Sie kommt vom Bergischen Schultechnikum, ist Diplombiologin und das BEST, wie das Schultechnikum abgekürzt heißt, ist ein Angebot der Uni Wuppertal, das im Rahmen der ZDE-Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen gegründet wurde und dieses Jahr 10-jährigen Geburtstag gefeiert hat. Ich persönlich habe erst letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres davon erfahren. Das Motto lautet Unternehmergeist trifft Technikfreak und Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen für die MINT-Fächer zu begeistern. Das allerdings nicht als akademische Lehrveranstaltung, sondern in Kooperation mit Unternehmen der bergischen Wirtschaft. So lernen die Jugendlichen nicht nur theoretische Konzepte und deren praktische Anwendung kennen, sondern möglicherweise direkt auch ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb oder einen Platz für ein duales Studium oder ein studienbegleitendes Praktikum. Also eine ziemlich coole Initiative, die Schüler fit für die Zukunft macht und Unternehmen im viel beschriebenen Fachkräftemangel unterstützt, diesen nicht zu erleiden. Und insofern ein tolles Thema für unseren Podcast. Herzlich willkommen, Frau Debus.
Schön, vielen dass Dank. Sie
da sind. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ja, vielleicht fangen wir einfach so an, dass Sie sich kurz vorstellen und sagen, wie man von Diplombiologin, was ja mal erst noch ein bisschen was anderes ist, als sagen wir mal, pädagogisch kann man es nicht nennen, aber in diesen Bildungsbereich zu wechseln, wie Sie hier in Wuppertal quasi angekommen sind im Bergischen Schultechnikum.
Also ich bin eigentlich Diplom-Meeresbiologin, habe mich aber dazu entschlossen, nicht am Meer zu wohnen, sondern wollte gerne mit meinem Mann hier im Ruhrgebiet ansässig werden. Wir kommen aus Hagen, wohnen da jetzt auch und ja, bin dann über Umwege zur Uni Wuppertal gekommen. Da war eine Stelle frei als Qualitätsbeauftragte für Studium und Lehre. Da habe ich dann erstmal gearbeitet ein Jahr lang, bis dann die Stelle beim ZDI-Zentrum als Koordinatorin frei war. Und ja, da bin ich jetzt seit 2009, also fast 10 Jahre. Das erste Jahr habe ich nicht mitbekommen, aber im zweiten Jahr bin ich dann hinzugekommen und seitdem bin ich da jetzt. Im Fachbereich Elektrotechnik ist es angesiedelt, ist jetzt überhaupt nichts mehr mit Biologie eigentlich, aber immerhin mit dem MINT-Thema und ja, es ist einfach wichtig, wir merken es, wir wachsen enorm, die Nachfrage steigt, sowohl bei den Schülern als auch bei den Firmen. Wir brauchen Fachkräfte in der Region und zwar motivierte, wissbegierige junge Leute, die Lust haben, experimentell und tüftelnd auch die MINT-Bereiche kennenzulernen. Da sind wir mit unserem Angebot.
Cool. Habe ich nicht auch Pathologie gelesen?
Oh. Oh. Mein Xing-Profil.
Richtig, genau.
Wir stalken alles, was wir können.
Memo an mich selber, ja. Xing, bearbeiten. Ja, ja, im Bereich, im Studienbereich, ne, da muss man, in Bochum habe ich studiert, Biologie, da waren, ja, Meeresbiologie war natürlich nur ein Bereich, ein anderer Bereich, ein außerbiologisches Nebenfach war Pathologie, hat mich halt immer interessiert, hat jetzt so überhaupt nichts mehr mit dem jetzt zu tun, aber...
Ich fand's spannend.
Ich fand's auch also, spannend.
Es hat mir Fische auch, zerlegt.
Es sozusagen. Hat mir auch, nee, nicht nur Fische.
Okay. Ja, cool. Gut. Vielleicht, also mir ging's so, dass ich halt vor, wie ich eben gesagt habe, vor nicht allzu langer Zeit selber zum ersten Mal vom Bergischen Schultechnikum gehört habe. Für die, die jetzt sich darunter noch nicht so richtig was vorstellen können, vielleicht können Sie diese, also es ist ja eine ziemlich kryptische Abkürzung, ZDI Best, ein bisschen erklären, was ist ZDI genau und das ist ja eine Nordrhein-Westfalen-spezifische Geschichte und dann vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund des Bergischen Schultechnikums und ja, was der Gedanke vor 10 Jahren war, dies zu gründen.
Also, vielleicht fange ich erstmal bei ZTI an. Das ist die Abkürzung für Zukunft durch Innovation. Das ist eine Offensive vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Hat sich zum Ziel gemacht, einfach Schülerinnen und Schüler für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern in ganz Nordrhein-Westfalen. Es sind jetzt da, ich glaube, mittlerweile um die 45 Zentren in NRW gegründet worden, die alle dasselbe machen. Alle haben ein bisschen anderen Ansatz, aber dasselbe Ziel, nämlich Schülerinnen und Schüler Fachkräfte von morgen zu sichern und Schülerinnen und Schüler einfach verschiedene Perspektiven anzubieten. 2008, als wir gegründet wurden, war es so, dass der Dekan vom Fachbereich Elektrotechnik, der Professor Kummert und der andere Projektleiter, das ist der Jörg Bröscher von der Alexander-Koppel-Gesamtschule, ein Techniklehrer, dass die beiden sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, Mensch, wie sieht's denn aus? Können wir da nicht zusammen was machen? Und dann haben die den Plan gefasst, haben gesagt, ja, sie sind natürlich beide beruflich stark eingebunden, wir brauchen irgendeinen Koordinator, der das stemmen kann. Dann ist der Herr Pascal Kure dazugekommen, hat das ja so ein bisschen mit aufgebaut die ersten 2 Jahre und dann kam ich sozusagen.
Und was macht das Bergische Schultechnikum jetzt quasi so im Tagesgeschäft?
Wir sind dabei, Kurse zu planen, eigentlich immer. Von vorne bis hinten planen wir die ganze Zeit Kurse. Immer wenn ein Schulhalbjahr anfängt, gehen wir in die Schulen. Wir haben mittlerweile 67 Partnerschulen in Wuppertal, Solingen und Remscheid. Also wir sind jetzt nicht nur in Remscheid tätig, sondern städteübergreifend. Dann gehen wir zum Schulhalbjahresbeginn in die Schulen und stellen da vor den Jahrgangsstufen 8, 9, 10 unser Kursangebot vor. In jedem Schulhalbjahr sind ungefähr, bieten wir um die ja so 35 Kurse an, die kostenlos freiwillig sind, haben unterschiedliche Formate, teilweise mit Partnerunternehmen in der Region. Einige sind aber auch an Berufskollegs oder einige auch bei uns an der Uni. Die sind alle unterschiedlich lang. Wichtig für uns ist, die sind kostenlos und freiwillig, nachmittags oder am Wochenende oder in den Ferien, also auf jeden Fall außerschulisch. Das heißt für uns, wir bieten die Spitzenprogrammierer von morgen, das war im Podcast von dem Jörg Heinkes, ja. Wir haben halt nur die motivierten Schülerinnen und Schüler, die sich freiwillig anmelden. Mhm. Also die sagen, jawohl, ich habe da Lust drauf, ich möchte nicht nur nachmittags irgendwie mich mit meinen Kumpels treffen oder so. Oder vielleicht ja mit den Kumpels bei uns in den Kursen bestmöglich. Aber wir haben halt die Leute, die sagen, ich raff mich nochmal auf nach der Schule, ich gehe dahin, ich will was lernen, ich möchte vielleicht Firma Schmersal oder Firma Abrose überzeugen von mir, fernab der Noten, einfach mich zu beweisen.
Ich meine, man muss ja dazu sagen, also ein Kollege, ich habe ja ihr Programmheft hier mit beim Podcast und ein Arbeitskollege von mir, 50, war relativ neidisch, dass er sich da nicht mehr anmelden kann. Also da sind ja wirklich tolle Angebote. Ja,
er kann gerne als Dozent tätig werden bei uns. Also wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die da Lust drauf haben zu tüfteln, was mit den Schülern zu machen, die ranzuführen.
Also wie kommen Sie denn an die Kursangebote?
Also das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel sag ich mal, mit Firma Weiland ist ein langjähriger Partner, da setzen wir uns zusammen und planen, was können wir jetzt wieder machen. Wichtig ist es bei uns immer, wir wollen was Innovatives, Hochtechnologisiertes entwickeln, was jetzt nicht schon wir schrauben jetzt nicht an Heizlüfter rum oder irgendwie so. Mhm. Zum Beispiel bei Firma Weiland bauen wir jetzt eine interaktive Lampe, sowas ähnliches wie Alexa, wenn Sie das ja sicherlich kennen. Die programmieren die Lampe komplett selber. Erstmal bauen die die, die löten die, verdrahten die und dann programmieren sie die auf dem Smartphone halt selber, so dass sie hinterher in ihr Handy sprechen können, sagen können, Alexa, hier, mach grünes Licht, dann leuchtet die Lampe grün. Okay. Das konzipieren wir entweder gemeinsam mit der Firma oder wir schlagen der Firma das vor, dann sagt sie, jawohl, wollen wir machen. Dann haben wir an der Uni natürlich die Experten dafür, Doktoranden oder auch andere Hilfskräfte oder Mitarbeiter vom ZTI-Zentrum BEST, die darauf spezialisiert sind, sich halt in verschiedene Bereiche einzuarbeiten. Ja, und die überlegen sich dann ein Konzept. Dann gehen wir zum zweiten Treffen zu, sage ich mal, Firma Weiland, ja, stellen das vor. Die sagen dann ja oder nein. Und dann kommt so ein Kurs zustande. Wir haben aber auch ganz andere Kurse, dass wir natürlich mit der Arbeitsagentur gucken, wo liegt der Bedarf der nächsten Jahre? Was wird jetzt gerade ganz gefragt sein? Ja, das war vor einiger Zeit natürlich das Thema 3D-Druck. Dann konnten wir es einrichten, dass wir für uns selber fürs ZTI-Zentrum einige Drucker angeschafft haben. Wir haben aber auch jetzt mittlerweile ein komplettes Schülerlabor an der Uni mit 20 Rechnerplätzen mit jeweils einem 3D-Drucker. Und wir planen jetzt auch zukünftig noch mit allen Schulen der Bergischen Region, wenn Interesse da ist, mit jeweils pro Schule 3 oder 4 Schülern einen 3D-Drucker selber zu bauen. Das ist so ein Bausatz. Und den kriegen die dann hinterher mit an die Schulen. Das heißt, das BEST finanziert zur Hälfte mit diesem 3D-Drucker für die ein oder andere Schule. Die Schüler, 4 an der Zahl, sind dann Experten, dadurch, dass sie in einer Woche diesen 3D-Drucker selber gebaut haben, angeleitet natürlich von unseren Dozenten. Und dann kommen die Lehrer von den Schülern an unsere Uni und werden von den Schülern selber eingewiesen in die Arbeit mit einem 3D-Drucker. Weil heutzutage, ich meine, jeder kennt irgendwie 3D-Druck und das ist natürlich in aller Munde, aber es ist in der Schule natürlich noch gar nicht so verankert, was kann man damit machen? Dass es nicht nur für den physikalischen Bereich von Interesse ist, sondern für den musikalischen Bereich, für den Bereich Biologie, Technik, Chemie, überall kann man das irgendwie anwenden und gebrauchen und deswegen sollen dann auch diese Fachlehrer auch mit zu uns kommen und von den Schülern selber angewiesen werden, dass quasi hinter an der Schule sich ungefähr 8 bis 10 Leute bestmöglich damit auskennen und damit umgehen können.
Und man muss ja sagen, wir werden das bei uns auf der Webseite natürlich verlinken, aber für die Hörer nochmal, also Sie haben jetzt einiges angedeutet, 3D-Drucker, da wird ja richtig gecodet, programmiert, Android-Apps selbst programmieren, gibt es hier ein Angebot. Gestaltung interaktiver Medien, ein 3D-LED-Cube zu bauen, zu programmieren. Also das ist ja jetzt nicht nur einfach ein bisschen Technik, sondern das geht schon genau in die Richtung, wo auch jetzt zukünftig wahrscheinlich ein Bedarf zu erwarten ist.
Genau, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass wir einfach den Schülern zeigen wollen, wo also zum einen wollen wir natürlich die Leute erreichen, die vornherein sagen, boah, Technik ist vielleicht nicht so mein Ding. Also wir müssen, wenn wir in die Schulen gehen, da war ich vorhin stehen geblieben, und unser Kursangebot präsentieren, da müssen wir halt vor Ort überzeugen und den Schülern sagen, schaut einfach mal, vielleicht ist das was für euch. Ihr habt auf jeden Fall tolle Arbeitsplatzmöglichkeiten hinterher. Ihr könnt verschiedene Sachen euch noch aussuchen. Ihr könnt beim Arbeitgeber punkten, indem ihr sagen könnt, ich habe schon mal irgendwie einen 3D-LED-Cube gebaut und programmiert. Ja, die lernen dann natürlich Fähigkeiten und Fertigkeiten, diese in der Schule nicht so lernen und wo sie niemals mit in Kontakt kommen würden wahrscheinlich. Vielleicht von den Eltern, aber nicht alle Eltern sind natürlich im technischen Bereich tätig. Das sind einfach gute Möglichkeiten für die Schüler. Und es kann bei uns jeder mitmachen. Das heißt, wenn er einen Smartphone-App-Programmierkurs machen möchte, dann muss er nicht schon unbedingt vorher zu Hause programmiert haben oder so. Wir holen die ab, da wo sie stehen. Das kann auch jeder mitmachen, ob Hauptschüler, ob Gymnasiast. Das ist ganz egal.
Super. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, die haben Sie schon beantwortet, wie das von der Schulform her ist. Wie ist das denn von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen? Wie ist das Verhältnis Jungs zu Mädels? Ist es ausgeglichen oder gibt es da irgendwie dann doch eher noch einen Männerüberschuss? Und ja, wie schaffen Sie auch da, sagen wir mal, eine gute Durchmischung von den unterschiedlichen Schulformen als auch von den Geschlechtern her?
Also wir haben aktuell ungefähr immer 40% Mädchen in den Kursen, was ja schon eine sehr gute Quote ist für den MINT-Bereich. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Es hängt viel von den Lehrern ab, ob wir Unterstützung kriegen in den Schulen. Sicherlich, wenn wir in die eine oder andere Schule gehen und die Lehrer hinterher nochmal in den Klassen nochmal darüber sprechen, über die Möglichkeiten und denen das nochmal vermitteln. Klar, ich kann denen viel erzählen, wenn ich da vorne in der Aula stehe vor 120 Leuten. Ja, wie will man die packen? Wenn die in einer Gruppe sitzen mit total coolen gerade, dann hören die sowieso wahrscheinlich nicht zu. Da muss man schon Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich sag dann immer, schaut euch um, ihr seid irgendwie 120 Leute in der Stufe. Ihr seid nur eine von circa 70 Schulen. Die werden alle mit euch gleichzeitig fertig und suchen auf dem Arbeitsmarkt nach einer Ausbildungsstelle. Mhm. Und durch uns bekommt ihr jetzt schon die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen. Da zum Beispiel zu Firma Schmersal vor Ort reinzugehen, den Ausbildungsleiter kennenzulernen. Und der kennt natürlich nicht, weiß nicht, das ist Sabine, die hat eine 4 in Physik, bei Chemie ist sie auch nicht so gut, ja. Der kennt das ja nicht. Der lernt Sabine kennen, wie sie ist. Die ist da freiwillig, die hat da Spaß drauf oder Spaß dran. Die ist da freiwillig einfach, die hat keiner gezwungen. Und deswegen punkten die auch so. Und es ist auch schon ganz oft vorgekommen, dass die Arbeitgeber auch oder die Ausbildungsleiter zu mir sagen, boah, da ist jetzt einer, ich nehme den jetzt, der kriegt jetzt bei mir einen Praktikumsplatz oder eine Ausbildungsstelle. Den hätte ich eigentlich nie genommen von Noten her, aber der hat einfach von sich überzeugt als Mensch.
Cool. Ja, das ist natürlich total klasse, weil ich glaube, das ist ja sowas, was häufig auch beschrieben wird, dass die Bewerbungsprozesse sowohl von den Bewerbern allgemein als auch von den Unternehmen als eher schwierig wahrgenommen werden, sich da wirklich auf einer guten menschlichen Ebene kennenzulernen. Und da gibt es natürlich immer Vorurteile, die Jugend ist heute so viel schlechter als damals bei dir, Martin. Ne? Du gehörst ja noch zu der du warst ja noch gut damals.
Ich war gut, ja. Ne?
Und bei mir ist es schon schwer gebröckelt und heute ist es ja eine Katastrophe.
Genau.
und da ist, glaube ich, dieses persönliche Kennenlernen schon ein totaler Mehrwert, denn es gerade, das merken, habe ich auch hier bei uns gemerkt, wenn sich Azubis bewerben, die tun sich ja auch manchmal einfach schwer, sich auf den Punkt zu präsentieren, woher sonst es auch können, und dann einzuschätzen, ist da jetzt wirklich Substanz hinter und kann ich mit dem über eine Ausbildungszeit von 2 bis 3 Jahren irgendwie was Gutes erzielen, ist ja nicht immer klar, und da ist natürlich so eine Geschichte super, auch für die Unternehmen. Die Unternehmen, die Sie jetzt gerade genannt haben, also Schmersal oder auch Weiland, das sind ja eher größere Unternehmen hier im Bergischen Land. Sind Sie da grundsätzlich offen für Kooperationen mit jeglichen Unternehmen, oder gibt es irgendwelche formalen Voraussetzungen, die Unternehmen auch mitbringen müssen?
Keine Voraussetzungen. Die sollen einfach nur Spaß dran haben. Sicherlich können wir da jetzt nicht, also wir bezahlen die jetzt nicht. Ja, das ist so klar deren Beitrag, dass sie die Firma oder das Unternehmen für uns öffnen, dass sie den Schülern die Möglichkeit geben, sich kennenzulernen als Arbeitgeber. Wenn jetzt eine Firma sagt, boah, wir haben aber keinen Schulungsraum, wir schaffen das nicht, dann wir haben auch verschiedene Standorte im Bergischen Städtedreieck. Dann kann man auch mit einem Berufskolleg oder mit irgendeiner Schule zusammenarbeiten. Da haben wir auch überall Räumlichkeiten, die wir nutzen können. Hier in Remscheid arbeiten wir mit dem BZI, mit dem BTR und dem Röhlab zusammen. Und da kann man sicherlich dann auch Möglichkeiten finden, eine Kombination auf die Welt.
Also so gesehen sind Sie eigentlich mal froh, wenn sich auch Unternehmen melden, die einfach sagen, wir haben hier eine coole Idee oder wir haben vielleicht auch eine technische Möglichkeit bei uns im Betrieb, die wir gern zur Verfügung stellen würden, und quasi auf Sie zukommen und mal erst eine gute Idee quasi pitchen und dann gucken wir mal, was da draus werden kann.
Im Prinzip, ja. Vielleicht auch mal andersrum gefragt. Ich meine, es geht ja ein Stück weit darum, was können Schüler lernen, sie können was von der Arbeitswelt mitbekommen. Umgekehrt, was lernen Unternehmen von den Schülern? Weil da ja auch eine Generation kommt. Also ich habe das jetzt ein Stück weit das ist nochmal etwas älter, so im Gründungsbereich, so bei Pitch-Geschichten. Aber es sind halt auch irgendwo eine andere Herangehensweise oftmals. So. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so in der Altersstufe schon so ist. Was lernen Unternehmen denn von Ihnen und von den Schülern?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also es ist dadurch, dass die Gruppen immer bunt gemischt sind, sind natürlich immer unterschiedliche Charaktere mit dabei. Aber es ist eigentlich oft so bei den Unternehmenskursen, dass es damit anfängt, dass die Schülerinnen und Schüler vom Geschäftsführer eine Aufgabe, einen Auftrag überreicht bekommen. Das war zum Beispiel damals bei Firma Tenterollen in Wermelskirchen, den Auftrag, eine innovative Bürostuhlrolle zu konzipieren. Ihr bekommt so und so viel Zeit. Innerhalb dieser Zeit sollt ihr folgende, haben sie so ein Lastenheft überreicht bekommen, ne? Was die Rolle machen können soll und so weiter. Und da war es natürlich immer, das war mit 3D-Druck und technischen Zeichnen und so weiter, ne? War immer irgendwie was bei rumgekommen, da sind zum Teil, ist die Firma, hat da jetzt nicht unbedingt dran gedacht, teilweise natürlich auch Sachen, die dann nicht so funktioniert haben, ne? Ich meine, sicherlich sind es halt Schüler, aber ich glaube schon, dass die Firmen davon lernen und auch gerade, weil die Schüler ja viel weiter sind, immer mit dem technischen Fortschritt, mit den sozialen Medien und so, da lernen die Firmen ganz viel von.
Ich glaube, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade auch das Denken nochmal so den Umgang verändert, ne? Wie man vielleicht auch selber als Unternehmen auf eine Generation zugeht, die vielleicht auch im eigenen Unternehmen so noch gar nicht aktiv ist und vielleicht auch altersmäßig ja erst in 5 bis 10 Jahren kommen wird. Also ne, je nachdem, 8. Klasse, da ist ja, da kann ja je nachdem, wenn da noch jemand Abitur macht und vielleicht noch ein freiwilliges soziales Jahr anschließt oder so, da kann ja durchaus sogar noch Zeit ins Land gehen, bis solche Leute wirklich im eigenen Unternehmen dann ankommen und trotzdem schon frühzeitig mitzubekommen, wie die ticken, das stelle ich mir schon spannend vor.
Absolut. Ne?
Die Angebote, die Sie da am besten machen, die sind ja vom Umfang her unterschiedlich. Ne? Also da gibt es Sachen, die gehen nur über einen Tag und dann gibt es welche über einen längeren Zeitraum oder wie funktioniert das?
Genau, also das ist ganz unterschiedlich. Das liegt immer so ein bisschen an der Thematik. Zum Beispiel Programmieren für Einsteiger. Der Kurs geht über 2 Samstage, dafür aber ziemlich viele Stunden am Stück. Ich glaube, Sie beide wissen das selber beruflich, dass das ziemlich gut ist, dass man nicht nur 1,5 Stunden daran sitzt, wie viele andere Kurse. Bei vielen Kursen reicht es einfach, 1,5 Stunden und dann über 5, 6 Wochen regelmäßig einmal die Woche, sage ich mal, Donnerstag, Nachmittags dahin zu gehen und irgendwas zu produzieren, zu designen oder so. Mhm. Aber gerade beim Programmieren ist es halt auch mal so, wenn man dann endlich mal so weit ist, dass man es verstanden hat, dann schon wieder aufzuhören, macht natürlich keinen Sinn. Das wollen die Schüler nicht. Mhm. Von daher, wir lernen da jedes Mal draus. Wir kriegen, wir haben auch Evaluationsbögen. Die Schüler geben uns ein Feedback. Was war gut, was war schlecht? Das besprechen wir mit den Dozenten. Die gucken sich die natürlich auch an, die Evaluationen. Ja, wir lernen da die ganze Zeit raus beim Konzepten, was funktioniert. Also gerade jetzt die Firmenkurse, es war früher so, dass wir eigentlich gar keine Ferienkurse so richtig angeboten haben, sondern immer eher im Nachmittagsbereich in der Woche, weil wir immer dachten, naja, die Schüler wollen ja auch Ferien haben, dann sind die im Urlaub und so. Mhm. Jetzt haben wir aber festgestellt, also ganz viele sind ja überhaupt nicht im Urlaub und die wollen ja beschäftigt werden. Und deswegen fahren wir eigentlich ganz gut mit den Ferienkursen. Mhm. Und für die Firmen macht es auch Sinn, dann am Stück irgendwie 3, 4, 5 Tage das Unternehmen, sage ich mal, ja, den normalen Betrieb so ein bisschen lahmzulegen, ja, für unsere Schüler. Das, wenn da so eine Gruppe von, ja, meistens sind es so 8 bis 10 Schüler, das ist halt immer nach Absprache mit den Firmen. Manche sagen auch, nee, nur 5 oder so, dann ist das auch okay. Aber die wollen ja auch beschäftigt werden. Da ist natürlich, müssen die Personalstellen und Räumlichkeiten und so weiter. Und das, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ja, unterbindet das ein bisschen den normalen Alltag.
Ja, bringt da mal frischen Wind rein.
Genau, das, ja.
Cool. Wir haben ja, jetzt auch in den letzten Podcast-Folgen, taucht immer mal wieder das Thema digitale Bildung, die Rolle von Schulen, die Rolle von Eltern. Ich glaube, der Herr Pinkwart hat auch schon so ein kleines Statement noch dazu gebracht in unserer ersten Folge, der übrigens, glaube ich, diese Initiative ZDI gegründet hat in seiner ersten Amtszeit. Ne? Also wer den Gründer dieser ZDI-Initiative kennenlernen möchte, muss unsere erste Folge oder zweite Folge eigentlich hören, die, wenn man die Intro-Folge noch dazu nimmt. Aber gibt's halt so unterschiedliche Meinungen. Also Schüler müssen oder junge Menschen stärker auf die Digitalisierung vorbereitet werden. Andere sagen, das ergibt sich die Herangehensweise von jungen Menschen. Erzeugt einfach eine vernünftige Auseinandersetzung mit Digitalisierung. Andere sagen, bei den Schulen wird ganz viel verpasst, zu Hause wird viel verpasst. Wie sehen Sie das?
Oh, ich denke das eigentlich genauso, dass in den Schulen ziemlich viel Nachholbedarf ist und dass die Schüler zum Teil ja wirklich viel fitter sind als die Lehrer. Mhm. Und dass da einfach irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, ich kenne jetzt natürlich keine Lösung dafür. Ne? Ich denke nur, dass die Lehrer auch offener diesen Neuerungen entgegengehen müssen und auch bereit sein müssen, sich mal anzupassen und vielleicht auch Workshops zu belegen und sich selber weiterzubilden, dass die viel mehr wissen, worum geht's überhaupt bei den Jugendlichen heutzutage.
Sich vielleicht auch mal jetzt mit ihrer Einrichtung ein Stück weit auseinanderzusetzen oder in Verbindung zu treten.
Die können gerne teilnehmen in den Kursen. Also die können ja gerne da auch sitzen. Also zum Teil war es wirklich schon so. Ja. Ich meine, das hatte sich ergeben, dass der Lehrer eh ein Papa von einem Schüler war, der sowieso sich angemeldet hat, aber der hat auch gesagt, ich finde das spannend, das Thema, ich möchte da gerne bei sein. Also da haben wir dann auch nichts gegen.
Ja, weil es gibt auch, in der Diskussion hatte ich das im Gespräch, dass es ja natürlich auch Leute gibt, die sagen, naja klar, sind da Schüler weiter? Es ist die Frage, ob Lehrer überhaupt da auf Augenhöhe sein müssen oder ob man sagt, man lässt das einfach irgendwo mehr oder weniger laufen und sagt, da wächst halt eine Generation heran, die sich mit dem Thema Digitalisierung, digitale Transformation, für die es halt selbstverständlich ist. Mhm. Und für uns ist es natürlich schwieriger, sich ein Stück weit damit auseinanderzusetzen und vielleicht den richtigen Weg dazu zu finden.
Gut, aber ich denke, das muss dann zumindest auf Seiten der Schulen vielleicht eine für Schulen untypische Gegenbewegung auslösen, nämlich genau, sich im Endeffekt dafür zu öffnen, dass dass es nicht nur eben von der Schule in den Schüler reinfließt, sondern eben da auch Wissen absolut zurückfließt und das sich vielleicht auch auf Strukturen, auf Unterrichtsabläufe etc. Auswirkt. Also dieses Beispiel, dass die Schüler die 3D-Drucker in die Schulen bringen und dann eben auch die Anwendungsmöglichkeiten bringen, das ist ja ein spannender Weg. Ja. Und so gesehen ist ja eigentlich auch für einen Lehrer das Lernen nie abgeschlossen und oder sollte möglichst nicht sein. Und das kann ja vielleicht auch ganz andere Zusammenarbeitsformen und Projekte ermöglichen, die ja vielleicht heute in Schule noch nicht so üblich sind, aber mit der Zeit einfach sich dann entwickeln können. Ne? Das finde ich ist schon eine spannende Perspektive dabei.
Ja, ich meine auch, wenn die Schülerinnen und Schüler in den Schulen ihre Smartphones bald benutzen können sollten, eventuell, weiß ich ja jetzt nicht, wie es ausgeht, aber dann müssen die Schüler, wäre es schon von Vorteil, wenn die Lehrer auch wüssten, wie man ein Smartphone bedient, ne?
Ja. Wie ist das, du hattest das ja mal zitiert, und zwar, dass der Leiter des Technischen Berufskollegs hier in Remscheid bei einer Veranstaltung über das Thema die Zukunft der Arbeit gesagt hat, naja, sein Eindruck wäre, obwohl er an einem obwohl bei ihm er eine Berufsschule leitet für technische Berufe, dass die Schüler eigentlich häufig von diesem Thema, was die Digitalisierung mit ihrem Leben macht, gar nicht so viel Ahnung haben und das überhaupt nicht überblicken und dass viele eigentlich auch, zwar alle haben so ein Smartphone in der Hand, aber sehr konsumierend sind. Ist das auch Ihr Eindruck, wenn Sie mit den Schülern in Kontakt sind oder kommen Sie da eh nur mit den oberen 10%, also den schon Interessierten in Kontakt? Wie ist das zum Beispiel so bei den Infoveranstaltungen?
Also eigentlich sind es wirklich, die bei uns wirklich regelmäßig kommen, diejenigen, die sowieso ein Grundinteresse mitbringen und die offen sind für neue Technologien und innovative Sachen einfach, ne? Die wissbegierig sind, sich irgendwo einzuarbeiten und da einfach mit dem technischen Fortschritt dabei sein wollen. Mhm. Von daher, ich kenne den Herrn Lang auch sehr gut, der arbeitet ja auch mit uns zusammen und das ist ja auch der ein Standort, ein Schwerpunktstandort von BEST. Wir machen da auch viele Kurse im Berufskollegtechnik. Und
Also das Zitat war im AGA-Stand, das war, dass halt über der Hälfte der Jugendlichen dieser Digitalisierungstrend so nicht bewusst sei. So, ne? Also bei ihnen geht es ja eher auch darum, zu produzieren, selbst zu gestalten, Arbeitsweisen kennenzulernen. Das sah eher in dieser Generation das noch nicht ganz so. Also auch diese Art von Arbeit oder auch ein Bewusstsein davon, wie halt die Arbeit in Zukunft aussehen wird, wohin ich mich auch bewerben muss. Das ist ja auch wichtig. Also wir haben ja auch Praktikas bei uns, wo, ich habe den Eindruck, viele von denen, die da bei uns sind, rein von dem, was sie für eine Vorstellung haben von ihrem Berufsweg, die sind dann noch sehr klassisch eingestellt. Also so, dass sie jetzt sagen, ja, ich mache eine Lehre und dann oder studiere, ich mache eine Lehre, ich dann arbeite ich in dem Beruf weiter. Also so dieses, was man heutzutage sagt, häufig den Arbeitsplatz wechseln, mal was anderes ausprobieren, scheitern und was Neues ausprobieren und. Das ist das merke ich bei Jugendlichen oft auch noch nicht.
Mir kommt es auch so vor, als wäre die Generation jetzt die eher vorsichtigere Generation, die so ein bisschen auf Sicherheit und Auto und Ehepartner und zwei Kinder und einen Hund, also die so ein bisschen auf Sicherheit sind, ne? Okay. Aber ja, es gibt, glaube ich, in jeder Generation immer diejenigen, die herausstechen und sagen, ich gehe jetzt andere Wege, ich will das nicht.
Absolut, aber es ist halt die Frage, und das wäre auch nochmal hier jetzt für Sie, die Jugendlichen lernen ganz praktisch, beispielsweise das Programmieren bei Ihnen, aber sie lernen ja auch im Rahmen von einer Teamarbeit, von so einer Projektarbeit auch noch andere generellere Fähigkeiten. Was ist das? Was geben Sie den Jugendlichen sonst noch mit an Fähigkeiten?
Also ja, natürlich müssen die im Team arbeiten. Wir sind ja nur eine kleine Gruppe von 8 bis 10 Schülern. Programmierkurse sind auch mal ein bisschen größer. Mhm. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dadurch, dass sie alle einen anderen Stand haben innerhalb der Gruppen, da ist mal ein 8-Klässler mit einem 10-Klässler zusammen, dass die sich dann automatisch helfen und sich da gegenseitig was vermitteln. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass der 8-Klässler weiter ist, ne, dass der schon mal programmiert hat und sich damit gut auskennt. Ne? Also das ist natürlich so, dass die sich da gegenseitig helfen, unterstützen und zusammenarbeiten in den Kursen.
Oder auch, ich könnte mir auch vorstellen, die Art, wie man an ein Projekt rangeht, in so einer kleinen intensiven Gruppe ist ja dann auch eher vielleicht so sowas Ähnliches in die Richtung wie agiles Projektmanagement, also so von
Das ist wahrscheinlich für die Schule, für ein Schulumfeld untypisches Arbeiten.
Ganz genau.
Ein offenes Arbeiten, wo die das selber auch einteilen können. Also es kommt drauf an, manchmal in den Firmenkursen, wenn die wirklich so ein Lastenheft haben und einen Auftrag übergeben bekommen haben, dann müssen die sich natürlich selber einteilen und die müssen selber gucken. Zum Schluss ist es halt so, da müssen die zum fixen Termin ihr Produkt präsentieren vor der Geschäftsführung. Wir laden auch die Presse ein und dann stehen die da vorne und müssen das erstmal eine richtig wichtige Präsentation halten. Also die Eltern laden wir auch ein. Und ja, da sind schon manche echt nass geschwitzt vorne und ganz nervös natürlich, weil die das aus der Schule noch nicht unbedingt kennen in der 8. Klasse. Ne? Ja. Da fängt das so langsam an, aber einige können es, andere nicht.
Ja. Also ich finde es total spannend. Was ist aus Ihrer Erfahrung heraus, ist ja vielleicht nicht jedes Unternehmen, was ausbildet in technischen Berufen oder auch in der Lage, da irgendwie jetzt mit ihnen zu kooperieren. Aber es gibt ja einfach einen Bedarf an Auszubildenden, es gibt einen Bedarf an Fachkräftenachwuchs. Aus der Erfahrung heraus des Bergischen Schultechnikums, was wären für Sie so zusammengefasste Sachen, wo Sie sagen, da sollten Unternehmen eigentlich drauf achten, um sich selber als Arbeitgeber attraktiv zu machen und ja vielleicht auch wirklich gute und zukunftsfähige Ausbildung im eigenen Betrieb anbieten zu können?
Also mittlerweile habe ich immer so den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler schon ja sehen, natürlich, wo nicht nur das Gehalt zählt, sondern wo ist es nett, wo ist es eine angenehme Atmosphäre, wo sehe ich, dass die Mitarbeiter, die mir da entgegenkommen, vielleicht fröhlich gelaunt sind und gerne zur Arbeit gehen. Ja, das zählt heutzutage, glaube ich, mehr als nur das Geld, was die bekommen. Sicherlich, klar, für gute Arbeit möchte man gut bezahlt werden, aber ich glaube, als allererstes zählt das Menschliche und da ist natürlich der Ausbildungsleiter gefragt und die Azubis innerhalb des Kurses zu vermitteln, wird's euch gut gehen bei uns im Unternehmen, kümmern wir euch uns gut um euch und ja, haben wir Perspektiven, die wir euch bieten können. Mhm.
Gibt's denn schon richtige, also auch auf so Erfolgsgeschichten? Also im Prinzip ist es eine Erfolgsgeschichte, aber ich sag mal so, aus den Kursen, aus den Produkten auch was entstanden ist, was vielleicht auch nach dem Kurs noch weiter Bestand hatte.
Also eine Erfolgsgeschichte kann ich jetzt von einem Jungen schon mal auf jeden Fall berichten. Der hat bei uns ganz viele Bestkurse gemacht, hat während der Bestkurse immer gefragt, Frau Debus, kann ich bei Ihnen an den 3D-Drucker kommen? Okay. Ich will beim Jugendforscht mich bewerben, ich will da gerne was machen, ich habe aber keine Möglichkeit. Okay. Dann ist er halt zu uns zur Uni gekommen, konnte da den 3D-Drucker nutzen, hatte ja die Mitarbeiter, die sich darum kümmern, die ihm helfen konnten, hat dann Jugendforscht ein paar Mal auch wirklich gewonnen. Hat dann bei Firma Schmersal einen Platz jetzt bekommen zum dualen Studium. Also das ist so unser super Beispiel, wie es laufen kann. Ne? Da hat Firma Schmersal gesagt, den nehme ich, den will ich haben.
Ja, klar.
Und jetzt ist er auch sehr gut aufgehoben. Hat wohl jetzt schon die ersten Patente angemeldet bei der Firma oder mit der Firma zusammen und fühlt sich da richtig wohl.
Super.
Ja. Das ist ja eigentlich eine wirklich coole bergische Erfolgsgeschichte dann und zeigt, dass da doch einiges geht und macht ja vielleicht auch Mut, sich da selber ein bisschen stärker zu engagieren, ne? Und das nicht nur so als lästige Pflichtübung zu sehen mit der Ausbildung. Das hat es ja in den letzten Jahren auch schon mal im einen oder anderen Unternehmen gegeben.
Ja, formal mit der Erwähnung, ich mach das ja immer wieder ganz gerne, mit der Erwähnung des Patentes hätten wir ja wirklich, glaube ich, jetzt alle letzten Podcast-Folgen abgedeckt von dem Minister.
Ja, ich muss Hausaufgaben gemacht.
Genau, wir werden ja auch nicht müde zu erwähnen. Auch die anderen Folgen lohnen sich zu hören. Und das greift dann auch alles ineinander. Und das ist auch, so soll es ja auch sein.
Genau, das ist die Verbindung zu Eva Kohlstädter. Richtig? Und die Verbindung zu Inga Bauer ist ja eben das lebenslange Lernen. Ne?
So, ganz genau.
Also
von daher
eine super Sache. Ich finde, das ist ein cooles Thema. Ich glaube, wir haben eine Menge erfahren. Ja, ich würde sagen, ganz herzlichen Dank. Es sei denn, du hast jetzt noch Fragen, Martin, du guckst gerade so, aber nee, ich glaube, wir haben einen super Einblick da reinbekommen, was das Bergische Schultechnikum macht. Ich hoffe, dass noch ganz viele weitere jetzt zum ersten Mal von Ihnen gehört haben, weil da steckt, glaube ich, eine ganze Menge Potenzial drin und wünsche Ihnen für die Zukunft, dass das so weitergeht und ja, einfach wächst und ich glaube, es ist ein echter Leuchtturm hier in der Region.
Dankeschön. Genau. Was ich vorhin noch vielleicht vergessen habe zu sagen, also wenn jetzt irgendjemand sagt, das hört sich gut an, mein Sohn, meine Tochter oder vielleicht der Sohn oder die Tochter das selber jetzt gerade hören, die können sich natürlich über unsere Internetseite, über die Kurse informieren. Da ist mal alles aktuell, was wir gerade anbieten und da sind zum Teil auch noch freie Plätze, zu denen man sich jetzt noch anmelden kann. Ansonsten startet das neue Programm nach den Sommerferien wieder. Genau nach Beginn der Sommerferien stellen wir unser System, schalten wir wieder frei und dann kann man sich anmelden.
Wunderbar. Wir verlinken in den Shownotes.
Den Link dazu gibt's auf bergisch.io oder auf blog.bergisch.io. Alle Informationen, die wir hier so gekriegt haben, auch nochmal, fassen wir das immer zusammen. Aber auf jeden Fall verlinken wir das dann auch und dass dann jeder darauf zugreifen kann.
Und das Bergische Schultechnikum hat bald auch ein Profil oder jetzt ein Profil auf bergisch.io. Also da findet man dann auch nochmal alles Weitere. Insofern ein weiterer Eintrag auch in der Digitalisierungslandkarte. Freuen wir uns auch drüber.
Ich habe jetzt eben Ihren neidischen Blick genau bemerkt, als wir uns hier gegenseitig ganz, ganz egoistisch die Tassen überreicht haben.
Was mit pinkem Logo finde ich immer ganz toll.
Ah, okay. Ja, Mut zur Farbe haben wir gesagt. Mut zur Farbe. Und wie bei jedem Gesprächspartner, also auch von mir aus nochmal herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne, fand
und ich auch. Unser kleines Geschenk, die Bergisch-IO-Tasse für Sie. Ich hoffe, sie findet einen Ehrenplatz.
Ja, auf vielen jeden Dank. Fall. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wunderbar.
Tja, Martin, dann sagen wir.
Ich überlege gerade noch, aber nein. Tobias schüttelt den Kopf. Na gut.
Was? Ich schüttel den Kopf?
Du hast den Kopf gerade geschüttelt.
Du darfst so lange reden, wie du möchtest.
Naja, ich habe später dazu, bei der nächsten Folge.
Das hat unsere Hörer jetzt richtig weitergebracht. Also,
ja, Dank. Cliffhanger,
auf jeden Fall. Ich kann schon kaum noch an mich halten. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Dann mit Lars Heidemann von Chitani aus Wuppertal. Und bis dahin sage ich bis Strackes.
Tschüss, bis demnächst.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo@bergisch.io. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-App dankbar. Bis zum nächsten Mal.